Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ja, herzlich willkommen zum WBS-Podcast und zur zweiten Staffel, die sich in den nächsten Monaten im Wesentlichen um das Thema des lebenslangen Lernens drehen soll und wird. Mein heutiger Gast ist wieder eine Schweizerin, die eine Förderprofessur am Heilpädagogischen Institut an der Universität in Fribourg hatte und jetzt Professorin im Bereich Psychologie an der Fernuni in der Schweiz ist. Sie forscht zum Thema Humor und leitet zudem das Swiss Emotion Experience Regulation and Support, also kurz CHEERS Lab. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Andrea Samson.
Lieber Ingolf, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, wunderbar. Ich hatte es schon eben angedeutet zum Thema CHEERS Lab. Es geht oder soll heute in unserem Gespräch relativ viel um Emotionen gehen. Und Emotionen spielen ja für das Lernen eine wichtige Rolle. Wir können uns sicher alle daran erinnern, dass wir in der Schule motivierter waren, wenn wir die Lehrer mochten oder weniger motiviert waren oder vielleicht ängstlich waren oder kennst du auch in allen anderen Lebensbezügen, dass Emotionen und Lernen ja viel miteinander zu tun haben. Und es ja auch für uns wichtig ist, sagen ja nicht nur bestimmte Sachen in der Schule zu lernen, sondern auch unseren eigenen Gemütszustand besser zu erkennen, zu verstehen und auch unsere Emotionen zu regulieren. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was Emotionsregulation ist und was du dazu sagen erforscht, erarbeitet hast. Und natürlich ist das ja ein Thema für alle Menschen. Aber wir versuchen es auch ein bisschen aus WBS zu beziehen, denn Kinder und Jugendliche mit WBS und auch Erwachsene, die werden ja häufig als besonders emotional beschrieben, so als überfreundlich. Manche reagieren sehr emotional auf Geräusche, sind auch sehr sensibel bei Streitigkeiten und oder Abweichung von Alltagsroutinen. Genau, und darüber würde ich mit dir gerne sprechen und insbesondere noch mit dem Aspekt des Humors. Nämlich dazu hast du auch gearbeitet. Alle Familien, die kennen dich, jetzt habe ich wieder eine lange Vorrede gemacht, die kennen dich ja aus dem Online-Bundesverbandstreffen, da hattest du 2021 einen Vortrag gemacht und wir hatten auch mal zwei Online-Workshops zum Thema Emotionsregulation gemacht. Aber für die, die dich noch nicht kennen, da würde ich dich doch mal bitten, ein Geräusch zu machen, was für dich ganz besonders typisch ist für deine Arbeit und wenn dir da nichts so einfällt, vielleicht aus dem Privaten, wie auch immer.
Ich glaube, das Lachen ist vielleicht gar nicht so untypisch für meine Forschungsinteressen. Also nicht nur, weil es geht in meiner Forschung nicht nur um positive Emotionen, die mit Humor einhergehen. Also zum Beispiel sich über einen Witz freuen, sich lustig machen. Also das Lachen ist bestimmt ein Geräusch, das mit einem großen Teil meiner Forschung zusammenhängt. Aber es gibt auch ganz viele andere emotionale Geräusche. Und das Interessante ist ja, dass unsere Stimme ein großer, also wir transportieren ganz viel Emotionen über unsere Stimme, obwohl wir in der Forschung uns oft auf das Gesicht beschränkt haben, ganz viele Jahre. Aber die Stimme ist eigentlich extrem wichtig für die Kommunikation von Emotionen. Da würde ich also sagen, Lachen ist das Geräusch, das mit meiner Forschung schon ziemlich nah zusammenhängt.
Hast du gleich einen kurzen Witz oder eine humorvolle Situation, die dir einfällt? Oder Lieblingswitz, sagen wir so?
Das ist immer sehr problematisch bei mir, weil ich nicht unbedingt einen Lieblingswitz habe, aber ich habe Komiker, die ich ganz toll finde. Also das ist zum Beispiel Caroline Kebekus, Martina Hill, Pastewka, aber auch Cartoonisten wie zum Beispiel Gary Larson finde ich schon sehr lustig.
Was war denn deine Motivation? Also, frag mal anders, wie war es als Kind bei dir? Habt ihr zu Hause dann viel gelacht, dass das so ein Thema war?
Ich denke, ich habe einen einer meiner Großväter war unglaublich humorvoll. Und der, also es gibt ja manchmal, also nicht sehr oft, aber selten gibt es Menschen, die wirklich charakterisiert werden über ihren Humor. Und das war so ein Mensch. Da hat man gesagt, ah, der hat einen unglaublichen Humor, der ist so liebenswürdig, der ist immer zu Scherzen aufgelegt. Und das fand ich sehr inspirierend. Das ist sehr schön, so seine Person in der Familie gehabt zu haben.
Aufgewachsen, du bist ja nicht gebürtige Schweizerin, du bist in Deutschland aufgewachsen?
Oder? Also ich bin in der Schweiz geboren.
Ach so, okay. Mhm.
Dann habe ich hier einen Teil meiner Kindheit verbracht und dann war ich eigentlich nur 2 Jahre meiner Kindheit in der Schweiz und dann wieder zurück, in Deutschland und dann bin ich wieder zurück in die Schweiz gezogen. Und das Interessante ist, das lernt man erst so mit der Zeit kennen, der Humor ist ja auch ein bisschen anders in verschiedenen Regionen der Welt. Und noch einmal, um auf meinen Großvater zu sprechen zu kommen, der hatte so einen Humor, den man auch eher am Niederrhein pflegt. Und das haben die Schweizer damals nicht unbedingt so ganz, also sie hatten einfach einen anderen Humor. Das hat man gemerkt, dass die nicht den gleichen Humor haben, nicht über die gleichen Dinge lachen.
Wie bist du dann, bist zur Schule gegangen und hattest dann irgendwann Lust, in das Thema Forschung einzusteigen? Oder wie war der Weg dann von dir?
Im Gymnasium hatte ich 2 Lieblingsfächer, das war Biologie und Philosophie. Und ich wollte gerne etwas, also was mich damals angefangen hat zu interessieren, ist die Frage, wie schafft denn unser Gehirn, eine Masse an Neuronen so zusammenzuarbeiten, dass wir Empfindungen haben? Also nicht nur Sensationen, Sinneseindrücke, Emotionen. Wir können uns in die Vergangenheit projizieren. Wir können uns erinnern, was ist in der Vergangenheit passiert. Wir können uns in die Zukunft projizieren. Das ist doch unglaublich. Wie schafft denn das Gehirn? Und ich wollte dann vor allem das Bewusstsein verstehen und habe angefangen, Neurowissenschaften und Philosophie zu studieren. Ich habe dann ziemlich schnell auf Psychologie auch gewechselt, weil dort sehr viele Themen waren, die ich unglaublich spannend fand. Und ich habe dann Psychologie und Neurowissenschaften abgeschlossen.
Vermutlich einen Doktortitel irgendwo gemacht und
genau. Dann ich wollte dann an der Universität Fribourg meinen Doktortitel machen und mein Doktorvater, der meinte, ja, entweder machst du ein Thema, was ich auch in der Forschung mache, nämlich Entscheidungsforschung, oder was mich im Privat interessiert, der war nämlich auch Cartoonist oder ist immer noch Cartoonist. Und Herr Professor Oswald Huber, der hat mir angeboten, entweder das Thema Humor oder Entscheidungsforschung. Da hatte ich einmal keine Probleme, mich zu entscheiden, sondern war sehr fasziniert, ziemlich schnell mit dem Thema Humor, weil das ist eher ein, im Vergleich zu anderen Themen, eher unterforschtes Gebiet und da gibt's noch so viele offene Fragen. Und da habe ich in meiner Doktorarbeit vor allem untersucht, was passiert im Gehirn, wenn wir einen Witz verstehen und wenn wir verschiedene Arten von Humor verarbeiten, wie sieht das im Gehirn aus? Und was ich so spannend finde an dieser Humorforschung, ist nicht nur, dass es noch sehr, sehr viele Nischen gibt, die man entdecken kann, sondern auch, dass es interdisziplinär ist. Also es gibt eine internationale Humorkonferenz. Da sind nicht nur Psychologen, da sind Anthropologen, da sind Sprachwissenschaftler, da sind Computerlinguisten etc. Das ist sehr spannend und auch Philosophen. Und was auch interessant ist an Humor, das ist ja nicht nur etwas, was wir machen, um uns zu unterhalten oder um irgendwie gemeinsam zu lachen, um auch zu spüren, mit wem kann man denn, mit wem versteht man sich nicht so gut. Das ist ja auch irgendwie im Sozialen ganz, ganz wichtig, mit wem wir zusammen, ja, mit wem teilen wir ähnliche Vorstellungen, die wir auch humorvoll ausdrücken können, mit wem können wir gemeinsam lachen, mit wem nicht, sondern auch, was machen wir, also inwiefern hilft uns Humor, mit schwierigen Situationen umzugehen?
Bist du dann auf das Thema WBS gestoßen in dem Zusammenhang? Oder du hast ja gleich angefangen eher mit dem Thema Autismus, ne?
Genau, also ich habe viel zu Humor gelesen, natürlich als Doktorandin. Und da bin ich auf eine Publikation gestoßen von Hans Asperger. Der hat 1944 das Asperger-Syndrom als einer der ersten beschrieben. Und der hat einen ganzen Paragraphen dem Thema gewidmet, oder dass Autisten keinen Humor haben. Und ich fand das doch sehr kurios. Kann das denn sein? Ist das wirklich so? Und habe das dann untersucht in mehreren Studien und zum Teil auch seine Beobachtungen falsifiziert. Also man kann nicht einfach sagen,
Was heißt falsifiziert?
Also ich konnte es nicht bestätigen. Man kann nicht sagen, Autisten haben keinen Humor. Also es ist durchaus nicht so. Sie haben vielleicht zum Teil Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion, wenn so subtile Hinweise, also manchmal weiß man es ja selber nicht, meinte der das jetzt lustig? Also war das jetzt ein Witz oder ist das ernst gemeint? Und das ist ja auch für andere Nicht-Autisten schon manchmal schwierig. Und diese Subtilitäten in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation mitzukriegen, ob etwas lustig gemeint war oder nicht, also die Absicht, das ist zum Teil schwer. Oder auch, wenn es darum geht, so Theory of Mind heißt es auf Englisch, wenn man verstehen muss, dass der eine etwas weiß, was der andere nicht weiß, also falsche Glauben von anderen. Wenn man solche komplexen Zusammenhänge verstehen muss, dann haben zum Teil Autisten auch etwas Probleme mit solchen Witzen, aber man kann nicht sagen, sie hätten keinen Humor. Im Gegenteil, es gibt ja auch Komiker, die selber auf dem Autismus-Spektrum sind. So bin ich aber nicht unbedingt auf das Williams-Boren-Syndrom gekommen, sondern ich habe erstmal einen Schlenker gemacht nach meinem Doktorat. Da war ich 5 Jahre in Kalifornien. Und habe angefangen, zu Emotionsregulation zu forschen. Also die Emotionsregulation ist ja ganz wichtig, eine ganz wichtige emotionale Fähigkeit, die uns hilft, im täglichen Leben irgendwie auch, ja, wie soll man das sagen, ja, auch zu funktionieren irgendwie, dass man seine Emotionen auch bis zu einem gewissen Grad lenken kann oder anpassen kann oder auch merkt, in diesem Kontext muss ich mich so und so verhalten oder hier ist das und das eher erwartet oder dass ich bestimmte Emotionen zum Teil auch für mich behalte, beispielsweise je nach Kontext. Aber auch, wie gehe ich mit Schwierigkeiten um? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Da können wir sicher noch drüber sprechen. Da gibt es ganz viele verschiedene Strategien. Das hat mich sehr interessiert und wir haben dort eine Pionierarbeit gemacht zum Thema Autismus und Emotionsregulation, weil wir eine der ersten Gruppen waren, die sich dafür begonnen hat zu interessieren. Also heute gibt es viel, viel mehr Publikationen dazu. Damals, als ich da angefangen habe zu forschen, gab es eine Handvoll Studien, die etwas dazu gesagt haben. Also man hatte noch nicht so wirklich einen Einblick, wo liegen mögliche Schwierigkeiten von Personen mit, also von Autisten, ihre Emotionen zu regulieren, woran kann es liegen, wenn es Schwierigkeiten gibt, etc. Und ich bin da zurückgekommen in die Schweiz nach 5 Jahren und habe angefangen, so kleine, also Programme oder so Interventionen zu entwickeln, um auch Menschen mit Autismus zu helfen, nicht nur negative Emotionen runter zu regulieren, sich zu beruhigen, sondern auch zu lernen, mit welchen Strategien können sie auch positive Emotionen erhöhen. Das ist auch ganz wichtig, dass man weiß, was kann ich machen für mich selber, was mir gut tut? Was kann ich machen, dass ich froher bin oder glücklicher bin? Und einige existierende Trainingsprogramme, die auf Emotionsregulation abzielen, da geht es meistens um, wie gehe ich mit negativen Emotionen um. Aber ganz oft in unserem täglichen Leben pflegen wir auch unsere positiven Emotionen. Das ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden. Und wir haben dann auch angefangen, mit Spielen zu arbeiten. Wie kann man mit Brettspielen, die wir selber entwickelt haben, emotionale Kompetenzen fördern? Und dann ging es darum, ein großes Projekt zu schreiben, ja, für ein nächstes Forschungsvorhaben an der Uni Fribourg. Da war ich dann 4 Jahre mit einer SNF-Professur, also vom Schweizerischen Nationalfonds. Und da hatte ich dann nicht mehr so das Interesse, nur auf Autismus zu fokussieren, sondern auch eben andere Entwicklungsstörungen oder Syndrome anzuschauen, die sich zum Teil sehr ähneln in gewissen Domänen und in anderen sind sie ganz anders. Und deswegen habe ich zum Beispiel Autismus, Williams-Boren-Syndrom, auch Down-Syndrom in bestimmten Studien verglichen, wie denn Ängste und Emotionsregulation und Humor zusammenhängen. Und da hatten wir ein riesiges Projekt angefangen mit mehreren Doktoranden, mit meinem Team. Und dann kam Covid. Das heißt,
März 2020, ne?
Ja, genau. Da mussten wir einige dieser Studien doch etwas ändern, verkleinern, weil es einfach nicht mehr möglich war, auch mit Familien zusammenzuarbeiten. Wir konnten die nicht mehr treffen. Meine Doktoranden waren zu Hause, ich war zu Hause. Wir haben alles online gemacht. Und wir haben uns dann auch überlegt, was machen wir jetzt? Da war Covid plötzlich, also die Pandemie. Und da habe ich und mein Team und auch eine Kollegin aus London, die du auch sehr gut kennst, Jo van Herwegen, da haben wir angefangen.
Die demnächst auch zu Gast sein wird hier.
Ah, wunderbar, ja. Ja. Da haben wir uns überlegt, wenn diese Pandemie schon für uns nicht so ganz leicht ist oder auch schwierig ist, plötzlich isoliert zu sein, alleine zu sein, alles selber stemmen zu müssen, mit der Arbeit und der Familie, Schule war nicht mehr. Wie ging es denn dann Familien mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen? Also zum Beispiel mit einem Kind mit Williams-Boren-Syndrom, ein Kind mit Autismus etc. Und wir haben dann angefangen, einen Fragebogen zu kreieren. Und das blieb, also wir haben ganz, ganz schnell, hat sich da eine ganz große Gruppe an Forschern zusammengetan, ohne jetzt irgendwie, dass wir Finanzierung hatten von irgendeiner Institution, haben wir einen Fragebogen entwickelt, in 16 Sprachen übersetzt und mit über 50 Mitarbeitern auf der ganzen Welt haben wir das verteilt quasi, also Werbung gemacht für diesen Online-Fragebogen, in dem es darum ging, zu erfahren, wie geht es den Familien mit einem Kind mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in der Zeit der ersten, also in den ersten Monaten der Pandemie. Wir haben da ganz viele Fragen drüber gestellt. Wie sieht die Situation der Familie aus? Was vermissen sie? Da gab es ja auch große Unterschiede zwischen den Ländern, wie lange auch die Familien isoliert waren, ob sie rausgehen durften, ob sie nicht rausgehen durften. Wir wollten wissen, welchen Einfluss hatten diese Länderunterschiede auf die Familie? Welchen Einfluss hatten vielleicht persönliche Sorgen? Also was hat die Eltern am meisten beschäftigt? Welche Ängste hatten sie? Welche Ängste hatten die Kinder? Und auch, wie sind die Kinder damit umgegangen? Wie haben die versucht, ihre Emotionen zu regulieren? Wir haben dann innerhalb von ein paar Monaten über 10.000 Familien haben diesen Fragebogen ausgefüllt. Und wir haben dann ganz viel.
Das waren ja auch aus Deutschland, ne? Also sehr viele Familien mit WBS, die dort an der Studie teilgenommen haben, ja.
Genau, dank dir, Ingolf. Du hast ja unglaublich viel mitgeholfen, dass auch in Deutschland viele Familien von diesem Fragebogen wussten. Und wenn sie Zeit hatten, weil das ist ja auch eine zusätzliche Bürde dann in so einer Situation noch einen Fragebogen auszufüllen. In dem Moment kann man sich wirklich möchte ich mich wirklich ganz herzlich bedanken bei allen Familien, die da mitgemacht haben. Ja, also in Deutschland, in der Schweiz, in Amerika, Australien, sogar Saudi-Arabien, Indien. Wir hatten durch unsere vielen, also Mitarbeiter hatten wir wirklich, oder Partner, Projektpartner, hatten wir ganz viele Länder ansprechen können, aber natürlich nicht alle. Das liegt aber nicht nur an der Sprache, sondern natürlich auch daran, haben die Familien überhaupt Zugang zu einem Computer? Haben die überhaupt davon erfahren?
Und was waren aus deiner Sicht wichtige Erkenntnisse aus der Studie?
Ja, was sehr spannend war, ich hätte eigentlich erwartet, dass wir mehr länderspezifische Unterschiede finden, auch gerade im Zusammenhang mit den Restriktionsmaßnahmen, weil da gab es ja schon große Unterschiede, in welchem Land was durften die Familien, was durften sie nicht, durften sie raus, was waren die Regeln, die Abstandsregeln oder so weiter. Das fiel aber gar nicht so stark ins Gewicht. Was wir davon gelernt haben, ist, dass eigentlich es andere
Faktoren gibt, die wichtiger waren, nämlich, wie ging es den Familien? Und nicht unbedingt, wie ging es dem Land an sich, sondern hatte eine Familie Zugang zum Beispiel zu einem Garten? Also nur als Beispiel, wie konnten die das abfedern, dass sie so isoliert waren? Oder waren da vielleicht in der Familie Leute, die auch auf die Kinder aufpassen konnten, wenn die Eltern arbeiten mussten? Oder mussten vielleicht gar nicht beide virtuell arbeiten, sodass man auch viel mit den Kindern machen konnte? Oder wie konnten die damit umgehen? Was waren die Bedürfnisse und die Ängste der Eltern? Das hatte einen ganz großen Einfluss. Wie konnten sie das selber abfedern? Aber auch, wie gingen sie selber mit den Ängsten um? Ihre größte Sorge war natürlich im Zusammenhang mit den Kindern, welchen Einfluss hat dieses Isoliertsein, dieses, dass sie nicht mehr in die Schule gehen können oder nicht mehr in die Tagesstätte, dass sie ihren gewohnten Tagesablauf nicht mehr haben. Welchen Einfluss hat das auf die Entwicklung des Kindes? Das hat sehr, sehr viele Eltern natürlich beschäftigt. Und viele haben auch erkannt, dass es sehr wichtig war für ihre Kinder, gerade solche, die ein sehr hohes Bedürfnis nach Routine und Regelmäßigkeit haben, dass sie sehr schnell versucht haben, eine neue Routine für die Kinder wieder aufzubauen. Also das haben wir auch gesehen im Zusammenhang mit den Ängsten der Kinder, dass das sehr wichtig war. Also eine neue Routine in die Familie zu bekommen, wo ja alles, je nachdem, auf welche Hilfe man auch angewiesen war, alles über den Haufen geworfen wurde. Was auch eine interessante Erkenntnis war, ist, dass es, also zum Beispiel, wenn man jetzt verschiedene Syndrome vergleicht, haben wir auch gesehen, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit Williams-Boren-Syndrom, die hatten eigentlich die stärksten Ängste. Das passt ja auch dazu, was man weiß über dieses Syndrom im Vergleich zu anderen, dass sie doch sehr, sehr starke nicht-soziale Ängste haben. Und wir haben dann eben auch geschaut, wie haben die Emotionen reguliert. Da haben eigentlich alle verschiedenen, also die Eltern verschiedenster Syndrome haben gesagt, wir haben versucht, eine neue Routine aufzubauen, wie ich schon sagte. Und aber auch, wir haben versucht, sie von den Informationen abzuschirmen über Covid. Weil gerade in den ersten Monaten war das ja sehr, sehr dramatisch und bedrohlich und angsteinflößend. Und die haben versucht, das ein bisschen, ja, nicht alles ihren Kindern oder Jugendlichen, sie dem so auszusetzen. Und dann haben wir geschaut, wie haben die Kinder denn, wie sind die mit ihren Ängsten umgegangen? Wir wissen natürlich, dass es ganz wichtig ist, wie die Eltern auch mit ihren Ängsten da umgegangen sind und wie sie die Kinder begleiten konnten. Aber wenn man jetzt mal schaut, welche Strategien haben die Kinder selber eingesetzt, da haben wir gesehen, dass zum Beispiel, also wenn sie Möglichkeiten hatten, sich auf Positives zu konzentrieren, dass ihnen das am meisten geholfen hat.
Kannst du dafür mal noch ein Beispiel sagen, Andrea?
Ja, das war jetzt ein bisschen abstrakt. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man seine Emotionen regulieren kann oder beeinflussen kann. Wenn man zum Beispiel merkt, etwas stresst einen oder etwas induziert bei einem selber doch starke negative Emotionen, dann hat man die Möglichkeit zu sagen zum Beispiel, oh, davon will ich jetzt nichts mehr wissen, ich vermeide jetzt alle diese Informationen. Ich gehe nicht mehr an Orte, die das bei mir auslöst. Das ist kurzfristig gesehen gar nicht mal so uneffizient, gar nicht mal so unwirksam, aber ist auf die Dauer gesehen keine gute Strategie, mit Ängsten umzugehen, weil man ja die Ängste auch aufrechterhält. Also das wäre so eine Gruppe von Strategien, die so mit Vermeidung zu tun hat. Dann gibt es eine andere Gruppe von Strategien, die hat so Problem lösen zu tun. Also, dass man irgendwie eine Situation, die einen irgendwie stresst, so verändert, dass man besser damit umgehen kann. Also, es hat auch mit Problemlösestrategien zu tun. Es hat auch damit zu tun, hat man überhaupt die Kontrolle über eine Situation. Man kann nicht alles kontrollieren. Es gibt Situationen, da hat man selber keine Möglichkeit, was zu verändern. Aber man kann anders darüber denken. Also, man kann eine andere Perspektive einnehmen, anders darüber denken zum Beispiel. Das nennt sich auch kognitive Umbewertung. Und das ist, da weiß man von der Forschung, auch ja von der klinischen Psychologie zum Beispiel, dass wenn man es schafft, etwas Bedrohliches oder Negatives etwas umzudeuten, ja, das kann helfen, um sich weniger schlecht zu fühlen. Beispielsweise, jemand hat Prüfungsangst und anstatt sich zu sagen, oh Gott, ich schaffe das nicht, es macht mir so Angst, ich vergesse dann alles und so weiter, könnte die Person versuchen, die Prüfung nicht als was Bedrohliches wahrzunehmen, sondern eher als, wow, jetzt kann ich zeigen, was ich gelernt habe. Ich habe mich jetzt Monate auf diese Prüfung vorbereitet. Die ist wichtig, das weiß ich, aber es ist wirklich auch eine Möglichkeit, zu zeigen, was ich gelernt habe, zu zeigen, was ich kann. Also so als Herausforderung interpretieren. Das kann helfen, um besser mit einer ja erstmal bedrohlichen Situation umzugehen, so als Beispiel. Humor ist auch eine Strategie, wie man mit Situationen umgehen kann, die einen irgendwie ja die Ängste auslösen. Das hat man ja auch bei Covid gesehen. Also jetzt nicht in unserer Studie unbedingt, sondern im Allgemeinen. Anfang der Pandemie gab es unglaublich viele Witze, Memes, unglaublich viele. Es wurde in den sozialen Medien aufgenommen. Man hat sich lustig darüber gemacht, dass die Leute zum Beispiel Toilettenpapier hoarden. Da gab es unglaublich viele Witze drüber. Das hat man dann während der Pandemie, je länger sie dauerte, umso weniger Witze gab es. Man könnte auch davon ausgehen, dass es wurde langweilig. Die Leute konnten es nicht mehr sehen. Zum Teil waren sie auch, es gab ganz viele festgefahrene Meinungen dann, zum Teil auch keine Kommunikation mehr zwischen verschiedenen Leuten mit unterschiedlichen Einstellungen zur Pandemie. Es gab viel weniger Witze als am Anfang, wo die Pandemie zwar bedrohlich, angsteinflößend war, aber auch irgendwie Anlass gegeben hat, darüber zu lachen, was vielleicht auch geholfen hat, ein bisschen mit dieser neuen, für uns unbekannten Situation umzugehen.
Mir fällt jetzt erstmal Eckart von Hirschhausen ein, der ist ja zumindest hier immer in Mission, Humor hilft heilen. Und ich muss sagen, es gibt ja von ihm mehrere Aufnahmen, mit Helmut Karasek, mit Jürgen von der Lippe und anderen. Und ich höre dieses Stichwort Emotionsregulation auch immer wieder gerne, wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo die Stimmung nicht ganz so doll ist, dann höre ich mir doch auch gerne Witze an und merke, dass sie ja vielleicht eine Ablenkung sind, aber auch nochmal, dass man über bestimmte Sachen lachen kann oder Humorvoll sein kann. Ne? Insofern kann ich es gut nachvollziehen.
Ja, das ist sicher ganz wichtig, diese Ablenkung. Also man kann sich da ablenken lassen, aber nicht nur. Es ist nicht nur eine Ablenkung, eine oberflächliche, dass man kurz mal nicht an seine Sorgen denkt, sondern es hilft auch wirklich manchmal, nicht allen und nicht immer. Es ist kein allerwelts Heilmittel, aber es kann einem doch helfen, gerade mit Situationen umzugehen, die man nicht ändern kann, wo man eigentlich als Mensch nicht die Möglichkeit hat oder als Einzelner in einem gewissen Augenblick nicht die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, kann man doch auch seine Einstellung oder seine Perspektive zu etwas ändern.
Ich habe Helmut Karasek gerade letzte Woche gehört und gesagt, dass insbesondere Altern, die Phase des schrecklichen Abbaus ist, aber auch die Phase, in der die meisten Witze entstehen. Gegen das Altern kann man sich auch nur bedingt wehren und eine Menge Komplikationen einhergehen und die Witze, also das ist eine Form sind, damit irgendwie umzugehen oder leichter vielleicht damit umzugehen.
Genau, ja. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, weil das auch dann so eine wichtige, es hat eine Tiefe, obwohl es leicht ist. Also es ist ein Spannungsfeld, dass Humor eine Leichtigkeit hineinbringen kann in ganz, ganz schwere Themen auch.
Um nochmal die Verbindung jetzt zum Thema WBS und Emotionsregulation hinzubekommen, das hattest du schon so ein bisschen angedeutet, dass ein paar Erkenntnisse aus dieser großen Studie entstanden sind. Wir hatten ja so einen Workshop zum Thema Emotionsregulation. Wie war da dein Eindruck, von dem du erzählen kannst, jetzt zum Thema WBS und Emotionsregulation?
Gerne. Also zum Beispiel von der Covid-Studie haben wir gesehen, In der Covid-Studie haben wir gesehen, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Williams-Boren-Syndrom im Vergleich zu den anderen Syndromen, die wir analysiert haben, viel mehr auf Positives fokussieren. Also sich auf Positives konzentrieren. Das ist ja auch irgendwie, was man weiß, wie man es auch kennt, dieses Positive, die Fröhlichkeit, diese Positivity-Bias, sagt man auch im Englischen. Das ist eine Erkenntnis aus dieser eher doch ersten Studie, die mit Emotionsregulationsstrategien gearbeitet hat. Weil ich muss sagen, man weiß eigentlich nicht so viel über die Strategien. Man hat Forschung gemacht, zum Beispiel bei Williams-Boren-Syndrom und Gesichtserkennung. Da weiß man mehr als darüber, wie sie mit eigenen Emotionen umgehen. Deswegen kann man da noch ganz viel erforschen. Und was ich gerne machen würde, jetzt in einer großen Studie, die wir jetzt planen und hoffentlich auch bald durchführen, ist nämlich untersuchen, wie denn Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen mit Williams-Boren-Syndrom von außen sozusagen geholfen werden kann. Also wie Eltern ihnen helfen können, zu lernen, wie man Emotionen besser, also optimaler regulieren kann. Warum ist das wichtig? Weil wir haben ja diese, also du, Ingolf und ich, wir haben ja zusammen diesen Workshop gemacht mit den Eltern, mit Kindern wie im Williams-Boren-Syndrom. Und was ich dort auch gelernt habe, ist, dass die Eltern eigentlich fast konstant oder ständig helfen, den Kindern mit Emotionen umzugehen, aber oft auch so ein bisschen hilflos sind. Also sie wissen oft nicht, ja, ich muss immer wieder sagen, dass etwas nicht schlimm ist oder dass zum Beispiel ein Zahnarztbesuch ist nur eine Kontrolle, da wird nichts Schlimmes passieren und trotzdem kommt mein Kind immer wieder und sagt, ich habe Angst, das macht mir große Angst, ich möchte da nicht hin. Und die Eltern sagen dann, ja, das ist nicht so schlimm, das haben andere schon erlebt, das ist ja nur eine Kontrolle, dass man irgendwie da zum Teil etwas hilflos wird, weil es sehr, sehr lange, ja, man muss vielleicht, also es ist mir selber noch nicht so ganz, ganz klar, aber es braucht ganz viel Unterstützung und oft wissen die Eltern nicht so unbedingt, was können sie denn machen, was wirkt wirklich, was hilft denn wirklich? Und da haben einige Eltern gesagt, ja, positives Zureden und ganz, ganz viel Geduld, das ist ganz wichtig. Und wir wollen nochmal besser verstehen, was denn Eltern machen können. Und da haben wir jetzt eine Studie geplant, die die Eltern fragt, auch in verschiedenen Lebensabschnitten oder Alter, also im Zusammenhang mit dem Alter des Kindes, geht man auch ganz anders mit den Emotionen des Kindes um. Man kann vielleicht einem Jugendlichen ganz andere Dinge über Emotionen, Emotionsentstehung, wie man damit umgeht, sagen, als einem 5-jährigen Kind. Da hat man ja ganz andere Ansatzweisen. Und wir möchten schauen, was hilft Kindern mit Williams-Boren-Syndrom und anderen Syndromen? Was hilft ihnen? In welchem Alter? Wie können die Eltern sie unterstützen? Also das ist eigentlich ja zwischenmenschliche Emotionsregulation oder Co-Regulation, was eigentlich für die Menschen ganz, ganz wichtig ist, also auch ohne Williams-Boren-Syndrom. Wir regulieren und lassen uns auch gerne regulieren von anderen oder Unterstützung. Wir suchen Unterstützung, wir teilen Emotionen, wir teilen auch positive Emotionen, zum Teil auch, um sie nochmal verstärkt zu erleben. Also ein Beispiel, zum Beispiel, wir zeigen Fotos von unseren Ferien. Nicht nur, um mitzuteilen, wie schön es da war, sondern auch, um das nochmal zu erleben, sich zu erinnern. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man positive Emotionen im Augenblick verstärken kann.
Was wäre jetzt deine, oder hast du schon eine Vermutung, welche, also was eine besondere Schwierigkeit sein könnte oder was sich als besondere Schwierigkeit zeigt bei dem Thema der Emotionsregulation. Also ich kann mich erinnern, ein Beispiel hattest du ja gebracht, das war das Thema Angst, also Angst vor Ärzten oder auch Angst vor Geräuschen, ne? Dass da so das Familien beschreiben, wenn sie mit dem Kind die Straße lang gehen, auf einmal kommt ein Hund, dass es dann sehr, sehr schwierig wird, Kind erstmal einzuregulieren. Dann gibt's ja die Varianten, man hält die Ohren zu oder man wechselt die Straßenseite, dass vielleicht der Kontakt nicht so da ist. Und zugleich gab's aber auch Familien, die berichtet haben, dass zum Beispiel ihre Kinder nicht gerne in eine Gaststätte gehen wollen, auch im Urlaub. Oder sogar sagen, sie würden nicht in den Flieger steigen wollen, wenn es in den Urlaub geht, aber sie eben als eine Familie entschieden haben, dass sie das doch auf jeden Fall machen möchten und jetzt ihre Kinder ja nicht total konfrontieren damit und also allein lassen mit ihren Ängsten, aber ja doch sagen, okay, es ist für uns als Familie wichtig und wir helfen dir, deine Emotionen da ein bisschen zu, dass du nicht so eine große Angst hast, aber ein bisschen, also musst du sagen, schon aus dem Komfortbereich raus oder musst du aus dem Bereich raus, dass du jetzt alle Dinge im Familienleben bestimmen kannst. Also das war ja zumindest für mich war halt auch eine interessante und eine spannende Aussage Erkenntnis zu sagen, wir lassen dich nicht mit deinen Emotionen alleine, aber du als Kind bestimmt sozusagen nicht, ob wir in Urlaub fahren und in welche Gaststätte wir gehen. Und die Kinder sagen dadurch, dass sie ja, liebevoll gerahmt herausgefordert werden, sie eben auch lernen können, mit Emotionen umzugehen. Das wäre ja, sagen auch so eine Strategie, ne, die beschrieben worden ist.
Also ich finde das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass man auch Herausforderungen, also nicht alle wegkontrolliert, also dass man nicht alles kontrolliert, das muss man ja auch machen, als wenn die Kinder klein sind, dass man sie vor Stress bewahrt zum Beispiel. Aber je älter sie werden, dass man ihnen auch Möglichkeiten gibt, wo sie sich auch, ja, wo sie auch sowas wie eine Selbstwirksamkeit erlernen, oh, ich habe das geschafft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht alles für sie kontrolliert, dass man sich, sondern ihnen auch immer wieder sie begleitet in schwierigen Situationen, sie nicht unbedingt überfordert oder wenn dann nur ganz kurzfristig, damit sie auch lernen, ah, ich schaff's ja doch, ah, das habe ich doch geschafft. Das ist auch wichtig für, ja, auch eine gewisse Autonomie zu erlernen.
Andrea, du hattest vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche Emotionen, also unterschiedliche Strategien, die Emotionen zu regulieren, die wir im Laufe des Lebens lernen, ne? Entweder selber oder von anderen Vorbildern. Und du hattest gesagt, es gibt Strategien, die können kurzfristig durchaus effektiv sein, aber langfristig schwierig. Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen? Also wo würdest du sagen, da wird jetzt eine Strategie eingesetzt zur emotionalen Regulation, wenn die also dauerhaft gefahren wird, wo geht es in einen Bereich, wo du sagen würdest, da wird es jetzt wirklich kritisch und da sollte man sich auch also den Eltern professionelle Unterstützung suchen, vielleicht bezogen auf ihr Kind, aber vielleicht auch bezogen auf sich selber.
Ja, also ich habe ja schon vorher das Beispiel gemacht mit dem Vermeiden. Dass wenn man Situationen vermeidet, die bei einem unangenehme Gefühle hervorrufen, wenn man das immer macht und so eine Angst da auch mit verknüpft ist mit diesen Situationen, dann ist das eigentlich nicht so gut. Also es kann im Augenblick gut sein. Ich muss ja nicht mich allem aussetzen. Also von dem her ist es sicher eine wirksame Strategie. Aber wenn man konsequent oder bestimmte Situationen meidet, weil man Angst davor hat, dann hält es halt die Ängste auch aufrecht. Ein anderes gutes Beispiel ist die Emotionsunterdrückung. Irgendwann in unserer Kindheit lernen wir, dass wir nicht alle Emotionen allen zeigen. Also ein kleines Kind ist da eher noch also sehr authentisch und ehrlich und man sieht sofort, was es fühlt. Und irgendwann merken sie beispielsweise, wenn sie ein Geschenk kriegen, das sie eigentlich langweilig finden, dass sie trotzdem der Person sagen, die es geschenkt hat, ja, danke vielmal für das Geschenk und ja, dann was anderes machen. Aber das können kleine Kinder noch nicht. Aber wir lernen sowas in der Kindheit, dass wir auch bestimmte Emotionen vielleicht mal kurz zurückstecken können oder auch ja quasi wie nicht zeigen. etwas. Wir haben sie vielleicht, aber wir zeigen sie nicht. Wenn man diese Strategie einsetzt, der Emotionsunterdrückung, also wenn jetzt jemand von seinen Eltern gelernt hat, dass man Emotionen unterdrückt, vor allem negative Emotionen, zeigt man nicht als Kind, ja, das ist unangebracht, man schreit nicht rum oder man wird nicht wütend, man darf das nicht ausdrücken, man darf es nicht zeigen, und aber sonst keine anderen Strategien gelernt hat, wie man mit negativen Gefühlen umgeht, da wissen wir von der Forschung, das ist nicht unbedingt optimal, weil die Person eigentlich nichts anderes machen kann, als Emotionen unterdrücken. Und also nicht zeigen, als wären sie nicht da, zum Teil auch als valide Antwort auch auf etwas wahrnehmen. Man kann ja auch mal mit etwas unzufrieden sein oder sauer sein oder etwas nicht gut finden. Wenn aber der Mensch immer alles nur unterdrückt, auch in einer Beziehung vielleicht, dann ist es nicht auf die Dauer gesehen nicht sehr förderlich für seine eigene mentale Gesundheit. Weil er eben nicht weiß, wenn ich negative Gefühle habe, wie kann ich damit umgehen, außer sie nicht zu zeigen. Zum Beispiel kann ich vielleicht kognitive Umbewertung, irgendwie eine Perspektivenwechsel, würde mir das helfen? Würde es mir helfen, sie vielleicht auch mal auszudrücken oder mitzuteilen, darüber zu sprechen? Das sind ganz wichtige Fähigkeiten, die man erlernen sollte, nebst der Fähigkeit, sie auch mal nicht zu zeigen, weil das ist ja auch in unserem sozialen Leben zum Teil auch wichtig, dass wir nicht alles immer gleich sofort rauslassen oder also gerade negative Gefühle uns auch mal zurückhalten können, wenn es für die Situation besser ist oder wenn es auch für das Gegenüber vielleicht besser ist.
Ich kenne das Phänomen, dass manchmal Familien erzählen oder auch, ich kenne es im Wohnbereich, wo es ja dann eher professionelle Begleitung sind, dann nach diesem Motto, keine schlafenden Hunde wecken. Also, dass man vor bestimmten emotionalen, also vor Themen, von denen man annimmt, dass sie natürlich sehr emotional aufwühlend sind, dann die Personen schont oder nicht thematisiert. Und dann gibt's dann so Klassiker, dass, keine Ahnung, der Vater schwer krank ist oder der Opa gestorben ist und dann man möchte, dass man darüber nicht so spricht, weil man möchte eben die Personen dann eher mit WBS schonen, weil es ja dann ganz oft so nicht funktioniert, weil doch ja klar ist, dass irgendwas nicht stimmt. Und ja, wiederum viele Familien auch berichten, dass die Kinder ja als Jugendliche, Erwachsene auch logischerweise häufig ein gutes Gespür haben, ob etwas jetzt emotional stimmig ist oder nicht.
Ja, das ist sicher ganz, ganz schwierig für die Familien. Die machen das ja nicht unbedingt mit bösen Absichten, sondern um auch ja vielleicht eine Person zu beschützen vor gewissen Erlebnissen oder auch Reaktionen. Das ist aber ja nicht so einfach. Man kann ja nicht so pauschal unbedingt eine Lösung anbieten, was man sich vielleicht überlegen müsste, sowieso an einem Punkt, wenn es um eine schlimme Krankheit geht oder den Tod, dass man es ja irgendwann ja doch auch thematisieren muss. Dann, wie bereitet man denn jemanden darauf vor? Wie kann man denn die Informationen mitteilen, dass sie ja auch verstanden werden oder dass die Person damit nicht alleine ist, sondern wie kann man damit umgehen? Das sind sicher schwierige Fälle, also schwierige Situationen für die Familien, die auch nicht leichtfertig getroffen werden, solche Entscheidungen. Das macht man ja nicht nur, weil es einfacher ist, es nicht zu sagen, sondern auch aus einer Sorge heraus um jemanden. Ja, aber ich denke, man müsste vielleicht sich überlegen, wie kann man es mitteilen, wie kann man es trotzdem kommunizieren, so dass es eben auch, ja, damit man auch damit umgehen kann.
Du hattest vorhin mehrfach gesagt, kognitive Umdeutung. Ja. Ich habe da mal die Frage, gibt es auch denn so etwas wie, also es hört sich jetzt eher kognitiv an, gibt es da sowas auch wie emotionale Umdeutung? Weil mir würde jetzt einfallen, Stichwort Meditation oder so eine spirituellere Ebene oder eine körperliche Ebene, wo man sagt, ich spüre jetzt auch in meinen Körper hinein, dem Raum, dass da bestimmte Emotionen sind, vielleicht auch ein Schmerz, eine Traurigkeit, und ich dann dem sozusagen Raum gebe, und dadurch, dass ich ihm Raum gebe, es einfach auch ja so eine Art Veränderung oder Integration geben kann. Gibt es dazu auch Forschung zu dem Bereich, oder das klingt jedenfalls sehr, sehr kognitiv.
Vielleicht habe ich da ein bisschen zu stark drauf mich konzentriert heute, weil es gibt ja, wir machen ja ganz viele Sachen, um unser Wohlbefinden, um unsere Emotionen zu beeinflussen. Da gehört natürlich auch Bewegung dazu oder in der Natur sein oder tanzen oder Musik machen. Ganz wichtig für unsere Stimmungen und für das Erleben auch verschiedenster Emotionen. Zur Meditation gibt es natürlich mittlerweile auch sehr, sehr viel Forschung. Das hilft gewissen Leuten. Die finden das sehr als eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, auf sich zu konzentrieren oder auch von sich weg zu konzentrieren, von seinen eigenen Sorgen, sich zu distanzieren, trotzdem irgendwo sich nicht oder diese nicht so ernst zu nehmen oder aus einer größeren Perspektive zu sehen. Auch für andere ist diese, also in Meditation, die traditionelle nicht unbedingt förderlich. Es gibt Leute, die sagen, nee, damit kann ich gar nichts anfangen, ich kann mich da nicht hinsetzen und meditieren. Was mir hilft, ich gehe spazieren, ich gehe in den Wald, ich kann da richtig durchatmen. Das ist auch, man könnte sagen, eine Art Meditation, zur Ruhe kommen. Also für mich persönlich finde ich das auch ganz wichtig, die Natur, dass man auch draußen ist, weil als Wissenschaftler sitzt man ja ganz viel auch am Computer, und ich brauche das richtig ab und zu wieder raus in die Berge oder zum See, zum Meer, wenn ich es denn hinkriege. Die Schweiz hat ja keins. Ja, das ist, da muss man auch im Verlaufe des Lebens so merken, was tut einem wirklich gut. Nicht nur wissen, was einem gut tut, sondern auch lernen, wie man Strategien für sich dann auch umsetzt oder einsetzt. Weil das ist ja auch oft schwierig, ne? Man weiß genau, es tut einem nicht gut, auf dem Sofa zu sitzen und irgendeine Serie sich reinzuziehen. Es wäre eigentlich besser, man steht auf und geht raus, macht was draußen, trifft Freunde und so. Und manchmal scheitert es eben bei dem, man weiß es eigentlich, aber man setzt es nicht um. Das ist sicher auch etwas ganz Wichtiges bei der Emotionsregulation. Nicht nur das sich kennen, lernen, seine Emotionen einordnen können, sie benennen können, wissen, was Emotionen auch mit einem machen, sondern auch nicht nur wissen, welche Strategien sind hilfreich, sondern sie auch umsetzen können. Also wie lernen können, wie man sie dann auch umsetzt.
Um gleich bei dem Thema zu bleiben, ich weiß, du hast ja deine Expertise eher in dieser Grundlagenforschung und nicht unbedingt in der anwendungsorientierten Forschung. Mhm. Aber du weißt, das ist natürlich etwas, was auch Familien natürlich besonders dann immer drängt. Was kann man jetzt aus diesen Erkenntnissen ja in den Alltag so transferieren? Also meine Frage geht nochmal dahin, wie hättest du Vorschläge oder Ideen, wie bestimmte Emotionsregulationsstrategien ja erlernt werden können? Also du hast es ja eben angedeutet, na, gibt es natürlich die zwischen, ich gehe mich bewegen oder sitze jetzt auf der Couch, aber es gibt natürlich auch andere Strategien, die der Umdeutung, die du vorhin genannt hattest. Du hast vorhin zum Beispiel erzählt, du hattest ein Brettspiel entwickelt oder habt ihr entwickelt, genau, zum Thema Emotionsregulation.
Also bevor ich aufs Spiel zu sprechen komme, möchte ich noch etwas anderes Wichtiges sagen. Und zwar, wie man die Kinder begleitet, kommt natürlich auch darauf an, wie gut man sich selber kennt und was man selber für ein Wissen oder was man selber für emotionale Kompetenzen hat. Darum sind auch Elternworkshops, auch in anderen, also jetzt nicht bei Williams-Boren-Syndrom spezifisch, sondern im Allgemeinen oft sehr, sehr fruchtbar, weil man gewisse Prozesse oder gewisse Angewohnheiten, vielleicht auch nicht so ganz gute Angewohnheiten, die man aus Generationen auch übernommen hat oder aus der eigenen Kindheit auch hinterfragen lernt und lernt, ja, wie kann man denn vielleicht selber besser mit seinen Emotionen umgehen und auch mit denen der Kinder. Ein Spiel, also das gemeinsame Spielen, das gemeinsame Lachen ist sicher, es kann ein wichtiger Schritt sein für eine Familie, die vielleicht nicht oft zusammensitzt oder was zusammen macht, weil heute haben wir auch das Problem, dass die ganz viele Leute auch durch den Bildschirm immer wieder abgelenkt sind. Handys, Games, Serien gucken und so weiter, dass man vielleicht auch Zeit findet, als Familie Sachen zusammen zu machen. Und diese Spiele, die wir entwickelt haben, sind eine von ganz vielen Möglichkeiten, die man machen könnte. Diese Spiele haben halt den Vorteil, es geht auch wieder um Emotionen. Es geht darum, dass man lernt, Emotionen auszudrücken. Und es geht darum, dass man lernt, Emotionen zu erkennen. Und das ist oft ganz spannend, wenn man wir das mit verschiedenen Leuten machen, dass mit Eltern zum Teil auch so sagen, ich wusste gar nicht, dass ich zum Beispiel diese und diese Emotionen nicht so, dass ich gar nicht weiß, wie man die ausdrückt oder so. Also das sind zum Teil ganz interessante Erkenntnisse durch das Spiel entstanden für Einzelne, für Familien und auch so, dass man merkt, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass mein Kind in dem und dem Bereich gar keine Worte hat für die Emotionen oder dass ein bestimmtes Kind Emotionsausdrücke im Gesicht gar nicht so gut benennen kann. Das ist nicht unbedingt eine große Schwierigkeit bei Kindern mit Williams-Borren-Syndrom. Du hast ja selber auch gesagt vorher, die spüren oft auch, wie es einem geht, weil sie eben auch so subtile Zeichen im Gesicht oder Körperhaltung oder Stimme oder Gestik eigentlich ziemlich gut wahrnehmen können. Die Frage ist dann eher, wie gehen sie auch damit um? Also das Erkennen ist ja das eine, ne? Aber was machen sie dann mit Emotionen? Wir haben dann in dem Spiel auch da geht es dann darum, wie man mit einer schwierigen Situation umgeht, also mit einer rein erfundenen schwierigen Situation. Und da kann man sich auch eigentlich ziemlich gut kennenlernen als Familie. Dass zum Beispiel, der Papa macht das immer so, die Mutter hat ganz andere Ideen. Das ist ja interessant, was würde denn für mich funktionieren? Das könnte unter Umständen eine Möglichkeit sein, sich auch besser kennenzulernen.
Jetzt würde ich doch auch nochmal auf das Thema Humor nochmal eingehen. Ich habe dazu einen Artikel verfasst, ne? BBS, also wie Personen mit WBS Humor verstehen oder deuten können. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, also das hat ja meine ehemalige Doktorandin, die ist jetzt fertig, Noemi Treichel, die hat da bei uns im Lab einige Studien durchgeführt, auch zum Teil mit Joe van Herwegen, mit Daten aus England. Und zwar haben wir untersucht, also wir wollten, oder sie wollte verstehen, wie sieht es denn bei, also im Vergleich zu Personen mit Autismus und Down-Syndrom zum Beispiel, können die simplen Humor, also einfachen Humor verstehen? Also erstmal so eine ganz einfache Frage, wo viele Eltern sagen, natürlich, natürlich können sie das. Wir haben dann einfach mal so eine Studie gemacht mit so kurzen Filmausschnitten von lustigen Filmen, zum Beispiel Ice Age, das lieben ja ganz viele Menschen, Ice Age und Madagaskar, kurze Filmausschnitte, die entweder lustig waren oder nicht lustig und haben geschaut, können Menschen mit Williams-Borren-Syndrom unterscheiden, was ist lustig, was ist nicht lustig? Ja, sie können es, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wie reagieren sie darauf? Was das Interessante war an dieser Studie, war eigentlich, dass ihre Lacher länger andauerten. Also sie haben eigentlich eine emotionalere Reaktion als zum Beispiel die Kontrollgruppe, das sind Kinder ohne Williams-Borren-Syndrom, die haben vielleicht so kurz gelacht. Und bei Williams-Borren-Syndrom, diese Kinder, die haben länger gelacht. Also die fanden das irgendwie, die empfanden das Positive, die haben das nicht unbedingt in den Ratings gezeigt. Also du musst immer sagen, ja, wie lustig ist das von 1 bis 4 zum Beispiel. Aber man hat es in ihren Reaktionen beobachten können. Also diese Positivität oder man sagt auch diese Freundlichkeit sieht man auch in so einer ganz simplen Humoraufgabe, dass die Reaktionen sehr stark positiv sind. Dann hat sie eine andere Studie gemacht zum Thema Gelotophobie. Das hat nichts mit Eis zu tun, sondern mit dem Auslachen. Weil wir wissen, dass in der Allgemeinbevölkerung haben vielleicht so 10% oder 6-10% der Leute haben die Angst, ausgelacht zu werden. Also für solche Menschen sind Lacher von anderen nicht positiv, sondern eher was Negatives, was Bedrohliches. Oh, die lachen über mich, ich habe was falsch gemacht, wie sehe ich aus? Das ist was sehr Bedrohliches für sie. Und wir haben in früheren Studien festgestellt, dass bei Kindern oder mit Jugendlichen und Erwachsenen autistischen Personen, dass diese Angst extrem ausgeprägt ist. Also irgendwie über 50% hat so eine, hat erhöhte Werte von Gelotophobie. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass sie öfter ausgelacht wurden, aber vielleicht auch damit, dass sie übergeneralisieren, sie wurden ausgelacht, dann denkt sie, okay, sie werden jetzt immer ausgelacht, wenn jemand lacht. Also es ist, für sie kann das ganz schwierig sein. Und wir wollten wissen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Williams-Borden-Syndrom, haben die auch Gelotophobie oder nicht? Weil es kann ja sein, dass die auch Erfahrungen gemacht haben, in der Schule zum Beispiel, ausgegrenzt zu werden und ausgelacht zu werden. Und das war aber nicht der Fall. Also die haben das nicht entwickelt. Die sind irgendwie durch ihre Positivitätsbias, die wir vorher schon mal angesprochen haben, wie davor beschützt, eine Angst zu entwickeln.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was heißt Bias?
So eine Tendenz. Also es gibt Menschen, die sind eher tendenziell eher negativ und finden alles eher schlecht oder erstmal so ans Negative denken. Und andere haben eher so die Tendenz, erstmal so positive Seiten zu sehen, sich auf Positives zu konzentrieren, erstmal freundlich und offen auf andere zuzugehen. Das könnte man so als eine Positivitätstendenz vielleicht interpretieren. Und das haben wir ja bei Menschen mit Williams-Borden-Syndrom oft.
Und du hattest am Anfang oder mal zwischendrin im Gespräch gesagt, dass Humor ja unterschiedliche Wirkungen haben kann. Also einerseits sehr positive im Sinne von, ja, hatten wir gesagt, kann mich zum Beispiel einregulieren mit einem Witz, wenn ich traurig bin oder in einer Situation ausgesetzt bin, die irgendwie belastend ist, kann ich mich mit Hilfe von Humor ein Stück weit befreien. Ich kann mit anderen Zeit verbringen, Witze machen, kann darüber lachen. Und es hat diesen Aspekt des, du hattest gesagt, wie heißt das nochmal, Gelotophobie?
Gelotophobie.
Gelotophobie, genau. Also wo würdest du die Schwierigkeiten verorten, die Personen mit WBS haben und wo ihre Stärken und wo könnten Familien oder professionelle Mitarbeiter in Schulen, in Wohnheimen, Arbeitsplätze und so weiter, wo könnten die aus deiner Sicht so vielleicht experimentieren oder probieren, also sozusagen zu üben oder zu lernen, wie die mit Emotionen oder mit Humor als eine Emotionsregulationsstrategie umgehen können oder besser umgehen können?
Ja, also ich denke, das gemeinsame Lachen, dieses Mitschwingen, das gemeinsame sich spüren, irgendwie ist ja ganz wichtig für alle, aber auch für Kinder mit oder für Erwachsene, ja, für Menschen mit Williams-Borden-Syndrom. Und Humor, das gemeinsame Lachen kann auch eine Möglichkeit sein, sich eben ja positiv auszutauschen. Die Schwierigkeit bei Humor ist eben auch, dass oft, wenn der Witz falsch verstanden wird oder wenn jemand denkt, oh, der Witz hat die Person eigentlich gemacht, um mich zu kritisieren oder darüber lache ich nicht, das sind Themen, die sind aber nicht lustig. Das heißt, oft kommt man mit Humor auch an Grenzen und Humor spielt ja oft mit Grenzen und will die Grenzen auch zum Teil testen und zum Teil überschreiten. Also es ist nicht alles nur positiv und leicht und einfach, was mit Humor zu tun hat. Aber wenn man weiß, gerade zum Beispiel in einer Tagesstätte oder einem Ort, wo eben auch zum Beispiel Erzieher oder Pädagogen oder Sozialarbeiter etc. mit Menschen mit Williams-Borden-Syndrom zusammen sind, ist natürlich das gemeinsame Lachen und das Herausfinden, worüber lacht man gerne, worüber lacht die Person gerne, ist extrem wichtig.
Das würde ja auch passen zu den Erkenntnissen, die im Bereich der ja, dass der sogenannten Theory of Mind, das Verstehens von anderen auch verortet sind. Ne? Dass ja. also es vielen Personen mit WBS doch relativ leicht fällt, so einen emotionalen Zustand von anderen zu erfassen und manchmal auch auf erstaunliche Weise, dass man eine Spiegelung bekommt. Ich kann mich erinnern, hatte mal einen ganz großen Vortrag in Willingen bei diesem Bundesverbandstreffen. Da ist ja so ein riesengroßer Saal und so viele große Vorträge mache ich in der Regel auch nicht und war da sagen total angespannt. Und dann kam eine junge Frau auf mich zu und hat dann am Eingang zu mir gesagt, du brauchst nicht aufgeregt sein. Und gleichzeitig sagen ja die Studien und auch viele ja, Beobachtungen von Familien, dass die Personen dann doch eher Schwierigkeiten haben, die Handlungsabsichten von anderen richtig zu deuten und zu verstehen. Mhm. Also warum verhält er sich so und sie sich so? Das heißt beispielsweise ja auch bei der, dass eine ganz große Stärke darin besteht, soziale Beziehungen aufbauen zu können, mit anderen in Kontakt zu treten, sehr, sehr schnell eine Kommunikation herzustellen. Aber es ist doch schwieriger, sich oder herausstellt, für viele längerfristige Freundschaften, Beziehungen zu gestalten, aufzubauen, weil der setzt voraus, ne, dass ich überlege, was möchte der andere, was schenke ich dem zum Geburtstag oder was denkt er über mich oder sie über ihn. Und bei diesen, ja, du hattest es ja schon gesagt, ne, Fachbegriff hattest du gesagt, ist ja auch wurscht, irgendwie jedenfalls bei diesen Aufgaben oder Prozessen, die so viele Abstraktionen und sich in Beziehung setzen mit anderen voraussetzen oder voraussetzen, dass es da Personen mit WBS doch oft schwerfällt. Also dieses, das zu können, und das würde ja ganz gut zu deinen Erkenntnissen passen, auch mit den Witzen, dass sie über bestimmte Witze viel und laut und gerne lachen und eben oft als humorvoll beschrieben sind. Aber wenn einfach der Witz erfordert oder das Humor erfordert, ja, bestimmte kognitive Leistung oder ein Verstehen zu haben, also ich da an die Grenzen komme, dass ich den Witz nicht nur verstehen kann, sondern dass ich vielleicht mitlache, aber mich natürlich auch ein Stück weit jetzt jenseits der Grenze führen kann, also ausgegrenzt durch bestimmte Witze. So hast du jetzt immer, so habe ich dich jedenfalls verstanden.
Mhm. Also das haben jetzt andere Forscher gezeigt, dass das vielleicht zum Teil mit so genannten Theory of Mind Witzen, dass da eher Schwierigkeiten auftauchen können, dass Menschen mit Williams-Borden-Syndrom aufgrund der kognitiven Anforderungen des Witzes vielleicht nicht so, ja, ihn nicht ganz nachvollziehen können. Und das, ja, kann eher vielleicht dazu führen, dass man sich dann ausgeschlossen fühlt, kann ich mir vorstellen. Ach, die lachen, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht verstanden, das ist überhaupt nicht witzig. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach mitlachen? Oder Da denke ich, ist so ein, ja, da muss man auch rausspüren, was geht für jemanden. Welche Witze sind denn, für welche Witze ist er denn empfänglich? Oder vielleicht ist das nicht unbedingt das Medium, das jemand einsetzen möchte. Es geht ja auch nicht, ich möchte auch nicht vermitteln, dass die Lösung jetzt ist, dass man überall die ganze Zeit rum, also Scherze macht. Das muss natürlich auch im Kontext stimmen. Das muss, man kann sich das ja auch nicht so aufzwingen. Also wenn jetzt jemand selber gar nicht die Tendenz hat, ständig Witze zu machen, dann ist es vielleicht auch künstlich, das zu machen, nur mit der Absicht, ich mache jetzt Witze, damit sich mein Gegenüber gut fühlt. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn es dann so künstlich wirkt. Also das ist ja auch nicht die Idee. Man sollte ja auch spüren, was ist der eigene Humor? Also irgendwie es gibt Leute, die machen gerne Sprachwitze oder so kleine absurde Bemerkungen, die dann lustig sein können. Man muss auch ja sich selber kennenlernen und was kann man einsetzen? Also möchte man das bewusst einsetzen, damit sich andere gut fühlen im sozialen Kontext, oder möchte man ganz spontan lassen? Also ja, manchmal kommt es auch darauf an, was ist der eigene Humor? Wie gut kennt man sich? Was lässt man auch zu? Weil ein Witz machen ist natürlich auch eine Herausforderung, weil es kann natürlich auch immer sein, dass den niemand lustig findet.
Ja, oder sogar eher nicht als, sagt man, political correct wahrgenommen wird. Ja. Und die Grenze gibt es ja auch noch.
Genau.
Apropos eigener Humor, was würdest du sagen, hast du gelernt jetzt in den Studien zum Thema WBS, also von Personen mit WBS oder vielleicht von Familien?
Also was mich unglaublich fasziniert hat, ist diese große Offenheit und Freundlichkeit der Kinder mit Williams-Boren-Syndrom. Und dann, was ich unglaublich beeindruckend fand oder finde, ist, wie die Familien damit umgehen und daran wachsen. Weil für viele, für Eltern oder für Menschen, die Eltern werden wollen, ist oft so die Idee, oh, ich habe ein Kind mit einem Syndrom, das ist das Schlimmste. Und es ist sicher eine Belastung, eine zusätzliche Belastung, die sich in gewissen Bereichen und auch eine zeitweise Überforderung und Sorgen. Aber was ich auch beobachtet habe, ist es ist eine riesige Bereicherung. Familien wachsen auch daran. Das hat mich sehr, sehr fasziniert.
Und jetzt komme ich so zum Schluss immer zu der Lieblingsfrage, nämlich wenn du jetzt einen Koffer mit vielen Millionen hättest, den könntest du sozusagen ausgeben. Ich gehe jetzt mal davon aus, du würdest ihn am ehesten in die Forschung packen, im Kontext von der Emotionsregulation und WBS. Wo würdest du den am ehesten, wofür würdest du da Geld ausgeben? Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht der Bereich Forschung.
Ich glaube, also wenn ich jetzt unbegrenzte Mittel habe, ich glaube, ein paar Millionen wären da zu wenig, Ingolf. Ich glaube,
okay.
Ich würde, also das Wie wüsste ich nicht, aber das Was. Und zwar wünsche ich mir für unsere Kinder, dass sie in einer offenen, toleranten Gesellschaft aufwachsen können, in denen Einzelne nicht ausgegrenzt werden und es Menschen ermöglicht, am Leben teilzuhaben. Das ist etwas Wichtiges. Und mit Teilhaben meine ich auch, dass man nicht vergisst, dass es eben das wahre Leben gibt, das soziale Leben und dass wir auch gute Wege finden, wie wir mit Bildschirmen umgehen. Also das ist jetzt vielleicht, darüber haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen, aber ich finde das für unsere Jugendlichen ein ganz, ganz großes Problem, weil viele, die zu lange ausgesetzt sind, den Bildschirm, da sehen wir schon ganz, ganz viele negative Effekte bei der Jugend. Und da denke ich, müsste man unbedingt Wege finden, wie man den Konsum von Social Media, also nicht verbietet, aber so macht, dass es eben gesund bleibt und dass man nicht verlernt, wie man im sozialen, im echten Leben miteinander umgeht. Das hat jetzt nicht wirklich was mit nur Geld zu tun. Das kann man ja auch nicht bezahlen, aber das ist ein Wachsen, ein Bewusstsein der Gesellschaft, die mit Toleranz, aber auch mit Vorsicht zu tun hat, wie wir mit den Technologien umgehen, die sich unglaublich schnell entwickelt haben. Und wir Menschen eigentlich haben uns noch nicht so schnell daran gewöhnt, dass so vieles jetzt einfach digital sein soll, was auch eine Barriere sein kann für Menschen, die genau oder für viele Menschen, weil das Miteinander sein, das Miteinander wirklich auch Sachen erleben, mitschwingen, das kann durch Bildschirme, durch Screens, durch Social Media, es ist ein anderes Miteinander, aber man darf nicht vergessen, dass wir Menschen uns ja Tausende auf ein anderes Miteinander spezialisiert haben im realen Leben.
Dann würde ich dich zum Schluss fragen, du hattest das angedeutet, es ist eine aktuelle Studie, wie man so schön neudeutsch auch sagt, in der Pipeline bei dir. Wenn Eltern, Familien Interesse haben, an der Studie teilzunehmen, wo können sie dann eine Befragung finden oder Infos dazu finden?
Also am besten wäre es, wenn man mir eine E-Mail schreibt, weil ich bin im Moment, wir sind noch nicht bereit, damit anzufangen. Wir sind wirklich in der Planung, es ist eine sehr kreative Phase, wo man sich überlegt, was machen wir, wie soll die Studie genau aussehen. Also wir haben da drei Teile geplant. Ein Teil ist, dass wir wirklich mit Eltern so eine Fokusgruppe machen, ähnlich wie unsere Workshops, die wir gemacht haben in Golf, zum Thema Emotionsregulation, bei Williams-Boren-Syndrom, dass wir dann Interviews auch durchführen zum Thema Emotionsregulation, also noch detaillierter das verstehen wollen. Also da suchen wir dann, sobald es losgeht, Eltern, und wir können das auf Deutsch und Französisch und auch Englisch machen. Also wir sind da sehr, unser Team ist sehr multilingual. Die zweite Studie wird eine Longitudinalstudie sein. Was bedeutet das? Das ist eine Längsschnittstudie. Also wir werden Eltern zweimal beten, bestimmte Fragebogen auszufüllen, um zu schauen, welche Emotionsregulationsprofile sich langfristig, wie sie sich auswirken auf die mentale Gesundheit, auf das Wohlbefinden, um eben auch dann Aussagen zu machen für zum Beispiel, also um das wirklich ganz konkret in Elternworkshops dann vermitteln zu können, was wir gefunden haben. Und die dritte Studie, das wird eine sogenannte Tagebuchstudie sein. Also es heißt nicht, dass wir jetzt Tagebucheinträge, echte Tagebucheinträge von Eltern sammeln, sondern dass wir sie einmal pro Tag auf dem Handy, auf dem Smartphone, werden sie gebeten, einmal pro Tag über eine emotionale Situation zu berichten. Mit ganz einfachen, bestimmten Fragen, wo es darum geht, ja, was war das für eine Situation? Wie ging das Kind damit um? Wie gingen die Eltern damit um? Und hat es geholfen? Welche Strategien haben geholfen? Und das ist, ja, da kann man an einer von diesen drei Studien mitmachen oder an allen. Da wird sich mein Doktorand Sam Ahmad, der wird sich sehr freuen. Aber weil die Studie eben noch nicht gestartet hat, kann man sich einfach an mich wenden.
Oder wir machen es wieder so, dass den Link verschicken würde hier auch über die Insta-Kanal und per E-Mail. Und ansonsten kann ich mir gut vorstellen, dass es auch über den WBS-Verband, hier den Deutschen, da nochmal dann auf die Studie hingewiesen werden könnte. Aber wie gesagt, das ist ja dann Zukunftsmusik.
Genau.
Andrea, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das spannende Gespräch und wünsche dir alles Gute weiterhin und bis bald.
Ja, herzlichen Dank, Ingolf. Es war mir eine große Freude.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.